Zunächst einige einleitende Worte zum Thema und dann zum Text. Unser Thema lautet: Lehre trennt, Liebe eint. Diese zwei Sätze müssen Sie in Anführungsstrichen verstehen, denn sie sind Zitat, nicht Wahrheit. Sie geben wieder, was man sagt, nicht, was in Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist diese. Und wenn sie als Frage aufgefasst werden sollen, dann wäre die Antwort schon gegeben. Aber ich war noch nicht gleich nach Hause. Die Wirklichkeit ist diese: Lehre und Liebe trennen, Lehre und Liebe einen. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Wie geht das aber zu? Am Anfang der Entwicklung stehen zweierlei Art Gedankengut: Wahrheit und Unwahrheit. Beide werden zu Lehre, wenn sie kommuniziert werden. Lehre entsteht, wenn Gedankengut als Wahrheit weitergegeben wird. Aber das heißt noch nicht, dass sie im Wesen Wahrheit wäre. Sie wird als Wahrheit weitergegeben. Beide, Wahrheit und Unwahrheit, werden zu Lehre, wenn sie kommuniziert werden. Beide erfahren Annahme. Das heißt Glauben. Beide führen zu Verbindung, und das heißt zu Liebe und Einheit. Zu Verbindung zwischen den Glaubenden, doch nur innerhalb der arteigenen Kategorie. Das heißt, es hängt davon ab, wo wir anfingen, bei der Wahrheit oder bei der Unwahrheit. Also innerhalb der jeweiligen Kategorie gibt es Einheit. Zwischen den Kategorien bleibt die ursprüngliche trennende Kluft, die überhaupt besteht zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Die Entwicklung geht weiter, aber die Kluft besteht, die Einheit besteht innerhalb der Kategorie. Jede Kategorie dieser beiden kennt also dieselbe Entwicklungslinie. Gedankengut, dann wird gelehrt, dann wird geglaubt, dann wird geliebt, das heißt, die Verkündigung wird angenommen, aufgenommen, für richtig gehalten, das ist, was die Schrift unter Liebe verstehen würde, und dann entsteht Einheit unter den Glaubenden, unter denen, die in dieser selben Kategorie sich befinden. Es gibt noch zwei weitere Phänomene. Alle Wahrheit, das ist die eine Kategorie, alle Wahrheit ist eine. Wo immer solche gelehrt wird, wo sie geglaubt und gelehrt und geliebt wird, ist immer Einheit. Wahrheit ist eine. Und wo diese gelehrt und geliebt wird, ist immer Einheit, ohne Ausnahme. Unwahrheit ist eine Vielfalt, sodass in diesem Bereich eine Vielfalt von Gruppierungen entsteht, zwischen welchen genauso eine Kluft entstehen kann wie gegenüber der Wahrheit. Es verhält sich also an der Stelle unterschiedlich. Die Einheit besteht nur konsequent auf der Seite der Wahrheit, wo diese weitergegeben wird. Auf der Seite der Unwahrheit zergliedert sich das mehr und mehr, sodass selbst innerhalb der Kategorie Uneinigkeit entsteht. Ob zwar für eine Zeit lang innerhalb dann einer kleineren Kategorie, einer kleineren Gruppierung in Einheit bestehen kann. Ob es nun zur Einheit oder zur Trennung kommen soll, hängt davon ab, was gelehrt wird und was geliebt wird. Wenn man also behauptet, Lehre trennt, Liebe eint, dann ist die Frage, was wird gelehrt? Was wird geliebt? Die Frage muss also im Blick auf das ursprüngliche Gedankengut, womit die Entwicklung beginnt, beantwortet werden. So viel zum Thema, jetzt zum Text. Unser Text befindet sich, wie schon bekannt gegeben, im ersten Brief des Paulus an die Korinther. Es sind dort die ersten 6 Kapitel. Ich gebe Ihnen zuerst einen Überblick. Die ersten 6 Kapitel können in 2 ungleich große Teile aufgeteilt werden. Wir haben zuerst den Briefeingang mit den ersten 9 Versen von Kapitel 1. Hier werden schon Weichen gestellt in der Behandlung der Thematik. Der zweite Teil ist der größere und geht von Kapitel 1, Vers 10 bis Ende Kapitel 6, das heißt Vers 20. Hier spricht Paulus über Missstände. Diese Missstände bespricht er in 2 Abschnitten. 1, Vers 10 bis Ende Kapitel 4, das heißt Vers 21, geht es gegen das Parteiwesen, ausdrücklich gegen das Parteiwesen. Dann kommen praktische Fragen, wo Einheit und Trennung durchexerziert werden. Die Kapitel 5 und 6 gehen gegen sittliche Missstände. Kapitel 5 und 6 gegen sittliche Missstände. Wir widmen nun den ersten 9 Versen von Kapitel 1 unsere Aufmerksamkeit und betrachten hier den Briefeingang. Das ist der erste Teil des Korintherbriefes und er enthält 3 kurze Abschnitte. Im ersten haben wir einen Gruß, im zweiten einen Dank und im dritten eine Zusage, eigentlich eine doppelte Zusage. Den Gruß haben wir in den ersten 3 Versen. Diese 3 Verse lassen sich versmäßig aufgliedern. Vers 1 haben wir die Grüßenden, Vers 2 die Gegrüßten und Vers 3 das Grußwort. Wir lesen diesen Gruß. Paulus, gerufener Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Sosthenes der Brüder. So heißen die Grüßenden. Sie werden mit Namen genannt und es folgt dann jeweils eine kurze Appellation oder eine Bezeichnung. Paulus selbst ist der Schreiber, aber das ist hiermit noch nicht notwendigerweise angegeben, sondern sein Name hier steht nicht im Zeichen des Schreibens, sondern des Grüßens. Denn Sosthenes wird neben ihm genannt, aber Sosthenes ist nicht ein Verfasser des Briefes, sondern zusammen mit Paulus ein Grüßender. Dass Paulus der Schreiber ist, der Verfasser, das ergeht aus dem Brief selbst, wo deutlich wird, dass es nur einer von diesen 2 ist, der schreibt. Aber in den Grüßen muss man noch nicht notwendigerweise schon den Verfasser daraus ableiten, obwohl das meistens so ist, dass der Verfasser im Gruß genannt wird. Paulus nennt sich ein gerufener Apostel Jesu Christi. Er wurde von Jesus Christus gerufen, um Sendbote zu sein. Jeder wird zu Jesus Christus gerufen, um gerettet zu werden. Und dann wird er in irgendeinen Dienst gestellt. Und das kann man mit Ruf bezeichnen. Ruf heißt einfach, dass Jesus Christus deutlich macht, welche Richtung eingeschlagen werden soll. Ich habe die letzten Bemerkungen mitbekommen, zum Teil mitbekommen, wo von Berufung die Rede war. Ich fand es sehr praktisch. Ich habe nicht alles mitbekommen, ich nehme an, es war biblisch. Wenn Sie meine Bemerkungen als divergent aufzufassen meinen, dann stellen Sie ruhig Fragen. Ich bin ein Freund von Gunther und wir werden nicht notwendigerweise uns trennen, sollten die Meinungen verschieden sein.
Bitte. Was heißt divergent?
Unterschiedlich. Ja, Entschuldigung, ich will in Deutsch sprechen. Paulus, gerufener Apostel. Apostel ist ein Fremdwort, die deutsche Aussprache eines griechischen Wortes, das Gesandter bedeutet. Gesandter im Zeichen eines bestimmten Auftrages für eine bestimmte Zeit. In diesem Fall heißt Apostel einer der fundamentlegenden Apostel Jesu Christi, von denen es 13 oder 14 gegeben hat. Die 12, die Jesus gerufen hatte, einer wurde ersetzt schon vor Pfingsten. Der wurde vom Heiligen Geist anerkannt als ein Zwölfter. Paulus kommt später hinzu, hätte nicht die Voraussetzungen für um bei den Zwölfen dabei zu sein, erfüllen können, aber wird als Sendbote für, besonders für Heiden, gerufen, obwohl sowohl die Zwölf als Paulus sich beiden Volkskategorien widmen, den Juden sowohl als Heiden, aber Akzente liegen schon vor. Jakobus könnte auch, der Halbbruder des Herrn, könnte auch als Apostel bezeichnet werden. Das kann man ableiten aus gewissen Bemerkungen. Alle diese, wenn es 14 sind, haben ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen. Die anderen, die auch Apostel genannt werden, wie Barnabas, Timotheus, Silas, und so weiter. Solche Apostel würden wir heute nicht so gern Apostel nennen, weil wir inzwischen dieses Wort, diese Vokabel, für die ersten Fundamentlegenden reserviert haben. Das ist Tradition geworden. Nicht notwendig, aber ist Tradition geworden. Wir gebrauchen heute ein anderes Fremdwort, dieses Mal vom Lateinischen geholt, und wir nennen sie Missionare. Und darüber hat mein Freund in der vorigen Zeit vor mir eben gesprochen. Also, wir haben es hier mit einer besonderen Art von Missionar zu tun, mit einem, der seine Botschaft direkt von Jesus Christus bekam. Und diese Botschaft ist Wort Gottes, Wort für Wort. Sodass der erste Korintherbrief Wort Gottes auch an uns ist. Paulus weiß ich gerufen durch den Willen Gottes, von Jesus Christus gerufen, aber es war der Wille Gottes, denn Jesus handelt für den Vater nach seinem Willen. Es war der Wille Gottes, dass Paulus gerufen werde. Und Sosthenes, der Bruder. Paulus nimmt seinen Mitarbeiter auf seine Ebene, nennt ihn den Bruder. Er ist Bruder für ihn, sowohl als für die Korinther. Der Bruder geht in beide Richtungen, des Verfassers und auch der Leser. Hier haben wir schon einen gewissen Geist, der aus diesem Satz atmet, der schon in die Richtung von Einmütigkeit, Liebe und Einheit zeigt, weist. In Vers 2 haben wir die Gegrüßten und sie lassen sich aufteilen in zwei Gruppen. Zuerst haben wir die Gemeinde Gottes in Korinth. Paulus richtet seinen Brief in erster Linie an Sie und lässt Sie in erster Linie grüßen. Diese Gemeinde besteht aus Geheiligten. Der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, sprich, so könnte man hinzufügen, den Geheiligten in Christus Jesus, den gerufenen Heiligen. Sie werden also mit zwei Bezeichnungen gekennzeichnet. Gemeinde Jesu besteht aus solchen, die geheiligt sind und die gerufen wurden.
Machen Sie ruhig weiter, ich muss ein bisschen näher ran mit dem Mikro.
Ja.
Sonst müssen wir so hoch aussteuern, dann rauscht es so stark.
Mhm.
So ist besser.
Die Schrift kennt keine Kirchen noch freien Gemeinden. Sie kennt Gemeinde nur in dem Sinne, dass sie Christen sind. Wir haben schon seit sehr vielen Jahren in der Tradition der Christenheit zwei Definitionen, wenigstens zwei, von Gemeinde. Die eine ist, wenn man die Bibel liest, dann liest man diese Vokabel und manchmal versteht man, was dort gemeint ist, manchmal nicht. Es ist eine sehr einfache Vokabel, aber das heißt noch nicht, dass man weiß, worum es sich handelt. Spricht man aber, wenn man in die Kirche geht oder in die Gemeinde oder in die Predigt oder in die Gemeinschaft, spricht man diesen Kreisen oder in Lehrbüchern von Gemeinde, dann ist meistens an eine Gemeinde gedacht, die die Schrift nicht kennt, nämlich die Organisation, die Mitglieder hat. In der Schrift steht Gemeinde für sämtliche Menschen, die wahre Christen sind. Es muss nicht ein zweiter Schritt folgen auf den ersten des Glaubens, der Umkehr, um zu einer Gemeinde zu gehören. Ich gehöre zur Gemeinde in Korntal, weil ich Christ bin. Ich gehöre zu jeder Gemeinde, wo ich hinkomme, wenn es echte Christen sind. Jeder Christ gehört zu jeder Gemeinde. Sie sind alle eine große Gemeinde, wovon die Gemeinden, so wie die Schrift auch spricht, Paulus lässt die Gemeinde oder sagt, die Gemeinden lassen euch grüßen, Römer Kapitel 16, da meint er einfach Gruppen von Christen. Nicht Organisationen mit Mitgliedschaft, sondern einfach Gruppen von Christen. Das heißt, wenn wir hier lesen, die Gemeinde in Korinth besteht aus solchen, die Geheiligte sind und gerufene Heiligen, dann heißt das, sie bestehen aus solchen, die bekehrt waren und wiedergeboren, die ins Heil versetzt wurden. Und sobald man sich rufen ließ und das Heil empfing, war man in der Gemeinde in Korinth, mit dem Schritt. Es fehlte nur noch, dass man anerkannt war als Christ. Aber Gott versetzte in die Gemeinde in Korinth. Kein Mensch. Wir müssen also diesen Vers ernst nehmen, um zu wissen, worum es geht. Das heißt, die Einheit ist vorgegeben. Die Einheit der Gemeinde in Korinth ist vorhanden. Mit diesem Vers 2 ist sie klargelegt. Paulus schreibt an die Gemeinde Gottes, nicht von Menschen. Nicht mit einer besonderen Bezeichnung. Paulus schreibt an die Gemeinde Gottes, ein Teil, wovon sich in Korinth befindet. Und diese Gemeinde besteht aus sämtlichen Geheiligten, von Gott Geheiligten, die in Korinth wohnen. Und solche, das sind gleichzeitig die, die sich rufen ließen und Heilige wurden. Die zweite Kategorie der Gegrüßten folgen nun. Samt allen, die an jedem Ort, nicht nur in Korinth, auch in Kenchrea oder Athen oder sonst wo, ob in Achaia oder sonst wo auf der Welt, an jedem Ort, überall in der Welt, an ihrem wie an unserem, wo Paulus schreibt, von Ephesus aus, den Namen unseres Herrn anrufen, den Namen Jesu Christi. Das heißt, was Paulus als Gottes Wort, man vergleiche die letzten Verse in Kapitel 14, was ich euch sage, ist Gebot Gottes, das heißt Gesetz des Gottes, ist Gottes Wort. Dieses Gottes Wort an Korinth geht gleichzeitig an alle Christen auf der Welt, wo immer der Name des Herrn Jesus angerufen wird. Was heißt das? Die Botschaft Jesu Christi eint. Dieses Wort geht an alle Christen, dasselbe Wort an alle Christen. Jeder empfängt dasselbe Wort, wird geprägt vom selben Wort. Über dieses Phänomen, über diesen Aspekt wird Paulus noch einiges zu sagen haben in den ersten 6 Kapiteln. Und das können Sie mitnehmen. Paulus legt großen Wert auf die Botschaft, auf das Wort Gottes. Diese ist das prägende Element in dem ganzen Problem der Einheit oder Trennung. Dieselbe Botschaft kann trennen, ausscheiden. Ja? Deshalb, dasselbe Gedankengut kann in diese Richtung oder in die Richtung wirken. Nun kommt das große Wort in Vers 3. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir weitergelesen haben, wenn Sie sich vorbereitet haben, wenn nicht, dann werden Sie das noch antreffen. Wenn man weiterliest, erfährt man, dass einiges an Zwietracht in dieser Gemeinde stattgefunden hat. Und Paulus ist bemüht, Einheit, praktische Einheit wiederherzustellen, gemäß der gegebenen, vorgegebenen Einheit im Heiligen Geist. Nun sagt er, dass jeder von uns aus derselben Gnade lebt. Und diese Gnade hat die eine und dieselbe Quelle, Gott Vater und Gott Sohn. Wo immer man in Korinth hinkommt, trifft man einen Christen, er braucht dieselbe Gnade. Paulus schreibt man einmal an die Philipper, ihr seid derselben Gnade teilhaftig geworden, der ich teilhaftig werde, hier im Gefängnis. Dieselbe Gnade verbindet und tröstet und macht es möglich, treu zu bleiben. Jeder hat denselben Zuschuss von himmlischen Kräften, um mit anderen auszukommen. Und diese Zuschüsse, Gnade und Friede, kommen von Gott. Gnade und Friede. Friede ist nicht ein besonderer Gruß für die Korinther. Gnade und Friede sind die üblichen Grußelemente in fast allen Grüßen des Neuen Testamentes. In einigen wird noch Barmherzigkeit hinzugefügt. Wenn Paulus also von Frieden spricht, dann hat er nicht hier etwas extra gemünzt auf die Korinther, sondern etwas, das für uns alle gilt. Jeder von uns braucht für die Einheit den Frieden, den Gott schenkt. Und wenn Gott diesen vorenthält, dann sind wir auf uns selbst angewiesen und benehmen uns wie Menschen. Und Paulus sagt im Anfang seines Briefes, dass die Korinther sich wie Menschen benehmen können, ja, und Menschen zanken. Das ist naturgemäß. Wenn man nicht zankt, dann fragt man sich, woher kommt die Kraft? Ja. Natürlich ist es möglich, für eine Wegstrecke in Frieden miteinander zu leben. Aber auf die Dauer ist es unmöglich für Menschen, in Frieden miteinander zu leben, weil jeder Egoist ist. Und das treibt auseinander. Und gerade dieser Egoismus ist es, den Paulus anspricht. Das ist ein Unterton, ein Grundton in dem, was wir lesen werden. Das darf ich jetzt schon sagen. Wenn er heilen will, wenn er verbinden will, wenn er heilend wirken will, dann möchte er, dass die Leute demütig werden, von ihrem hohen Ross runterkommen, von dem er auch einmal runterkommen musste vor Damaskus, ja, im wörtlichen Sinne übrigens. Wir kommen zum zweiten Element, dieses Briefeinganges, zu meinem zweiten Abschnitt, den Versen 4 bis 7. Und hier haben wir einen Dank. Paulus berichtet von einem Dank. Er schreibt: Ich danke meinem Gott allezeit euretalben über die Gnade Gottes, die euch gegeben wurde in Christus Jesus. Vers 4 fasst diesen Dank zusammen. Er sagt uns, wem er dankt, wann er es tut, allezeit, wofür er dankt, für die Gnade Gottes, die in Korinth gegeben wurde. Und er sagt auch, wie sie dorthin kam, durch Jesus Christus. In den weiteren drei Versen führt er dieses näher aus, was es heißt, dass den Korinthern Gnade gegeben war, für die Paulus dankt. Dass ihr in ihm in allem reich gemacht wurdet. Gnade macht reich. Aber es braucht einen geistlichen Sinn, um diesen Reichtum zu erkennen. Auch davon wird Paulus sprechen, von geistlicher Gesinnung und von irdischer Gesinnung. Wer irdisch gesonnen ist, hat keinen Blick für die Reichtumsqualität der Gnade, kann es nicht schätzen, er weiß es nicht zu schätzen. Aber Paulus hält dennoch fest als Wahrheit, die Gnade Gottes durch Jesus Christus hätte die Korinther reich gemacht, und zwar in allem. Die Gnade ist umfangreich. 2. Korinther 8 oder 9, Vers 8 wohl. Es gibt Gnade für alles, in jeder Situation, immer. Ein sehr schöner Vers zum Auswendiglernen. Sie merken, ich habe ihn noch nicht ganz auswendig gelernt. Ihr seid reich geworden in allem. Was heißt das? Nun, einmal in Wort und dann in Kenntnis. In allem Wort und aller Kenntnis. Ja, und wo kommt die Praxis? Und wo ist die Tätigkeit? Wo ist der Wandel? Nun, das folgt. Dabei, an dieser Stelle, hapert es natürlich in Korinth. Vielleicht kann Paulus deshalb nicht den Wandel erwähnen. Aber Wortverkündigung haben sie. Und wenn sie bei dieser Wortverkündigung wirklich bleiben würden und diese Wortverkündigung und die Kenntnis des Wortes weiter umsetzen würden, dann würde es seine Frucht tragen. Aber eben, sie, trotz dessen, dass sie reich sind an Wort und Kenntnis, fehlt es da, ist da irgendwo eine Lücke zwischen nicht Theorie, sondern Wahrheit und Umsetzen der Wahrheit in die Praxis. Theorie kennt die Schrift nicht, sie kennt aber Wahrheit und Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und da war eine Kluft. Und diese Kluft versucht Paulus später in den ersten 6 Kapiteln zu überbrücken. Wie kommt es durch die Botschaft in die Praxis? Dass ihr in allem reich gemacht wurdet, in allem Wort und aller Kenntnis. Es ist das Wort Gottes, das uns informiert, das uns informiert macht, das uns dahin bringt, dass wir informiert sind. Das Wort Gottes ist die Weisheit, die wir zum Leben in dieser Welt brauchen. So wie das Zeugnis Christi unter euch gefestigt wurde. Hier wird das Wort spezifiziert, das heißt noch besonders gekennzeichnet. Nicht irgendein Wort, sondern das Zeugnis von Jesus Christus. Und das Zeugnis von Jesus Christus durchdringt die ganze Heilige Schrift. Im Alten Testament in Form von Verheißung. Im Neuen Testament in Form von Offenbarung in Christus. Und dann bei den Briefen der Apostel begegnet es uns als Anwendung. Überall ist Wort Christi. Und Paulus schreibt an die Kolosser, Kolosser 3, Vers 16, Lass das Wort Christi, damit ist die ganze Heilige Schrift gemeint, lasst das Wort Christi reichlich in euch und unter euch wohnen. Demgemäß, wie dieses Zeugnis, das heißt, biblische Verkündigung mit Christus im Zentrum, beides. Biblische Verkündigung mit Christus in der Mitte, wenn die Schrift so gelehrt wird, so verkündet wird, dann ist man informiert und dann kann die Praxis folgen. So dass ihr, schreibt Paulus, nicht zu kurz kommt in auch einer Gnadengabe. Paulus ist sehr, sehr vorsichtig in seiner Formulierung. Er tastet sich gleichsam vor. Er sagt hier keine Unwahrheit. Es sind furchtbare Missstände in Korinth. Die schlimmste vielleicht in Kapitel 5. Aber die Gnade ist da. Die Mittel sind da, um diese Missstände zu beheben. Und Paulus schreibt diesen Brief, um zu zeigen, wie das Evangelium wirklich zur Gesundung des gemeinsamen Lebens, des Lebens miteinander führen kann. Nicht nur ist Verkündigung da, sondern es ist Begabung da zum Leben für Jesus Christus. Er sagt noch nicht, dass die Praxis stimmt. Er sagt nur, die Wortverkündigung ist da. Ihr kennt eine ganze Menge. Ihr seid reich in allem. Ihr habt die Gnade in Reichtum. Und ihr seid begabt. Gott hat euch mit allem versehen, nicht nur mit Gunst, sondern mit der praktischen Fähigkeit. Gnadengabe ist die Gnade, die zur Fähigkeit, die Fähigkeit mitteilt. Auch die haben sie. Sie sind versehen mit Wort und Kenntnis und Fähigkeit. Und sie warten auf die Rückkehr Jesu Christi. Und das ist auch ein Pluspunkt. Und wenn alle zusammen warten auf die Wiederkunft Christi und das wirklich ernst nehmen, welch einende Kräfte liegen in diesem Warten. Während ihr wartet auf die Enthüllung unseres Herrn, dieser Herr ist Jesus Christus. Wenn man wirklich mit der Wiederkunft Christi rechnet, davon wird er in Kapitel 15 sprechen, dann nimmt man die Begegnung mit Christus ernst und wie Johannes schreibt, wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich. Da muss man ja sich vorstellen, ich könnte heute ihm begegnen, er könnte heute kommen, ja, und ich müsste bereit sein. Und mein Bruder, mit dem ich mich verkracht habe, der will auch dem Herrn begegnen. Der will sich auch reinigen. Irgendwie, es wäre schön, wenn man sich irgendwie heute schon treffen könnte, ja, eins werden könnte, auf dem Wege, bevor wir dort ankommen, sodass man nicht mit niedergeschlagenen Augen Ende Kapitel 2, 1. Johannesbrief, damit wir mit Freimütigkeit nicht mit niedergeschlagenen Augen ihm begegnen müssen, wenn er kommt. Also Paulus weist hierhin auf die heilenden, gesundenden Kräfte, die es braucht, um die Missstände zu beheben. Jetzt kommen wir zu den Zusagen. In Vers 8 haben wir eine Zusage der Festigung und in Vers 9 eine Zusage der Treue Gottes. Dieser Dank mündet in eine Zusage. Das ist das dritte Element in diesem Briefeingang. Der euch festigen wird. Jetzt mache ich auf ein Phänomen der Schriftform aufmerksam. Wer die Bibel verstehen will, muss einige Eigenschaften der Schreibform der Schrift kennenlernen. Und eine Eigenschaft der Bibel in ihrem Schreiben, ihre Schreibform, ist diese, dass manchmal Aussagen gemacht werden, die in die Zukunft weisen, aber gegründet sind auf einer gewissen Voraussetzung. ich nenne das eine stille Voraussetzung. Sie ist nicht genannt. Manchmal ist die Voraussetzung genannt, manchmal nicht. Paulus sagt, er wird euch festigen. Stimmt das ohne weiteres so? Paulus wird doch wohl nicht eine allgemeine Voraussetzung nicht außer Acht lassen. Gibt es denn das wirklich nicht, dass man abfällt, dass man vom Fundament rutscht oder abgleitet, Hebräer 2? Vorausgesetzt, man lässt sich festigen. Das ist die stille Voraussetzung. Die Zusage ist da, wenn man sie in Anspruch nimmt. Das ist die stille Voraussetzung. Der euch festigen wird, er teilt ihnen dieses mit, damit sie zugreifen. Dies ist eine Verheißung, die er ihnen in die Hand gibt, und sie sollen zugreifen, damit sie gefestigt werden können. Als solche, die dann unklagbar sind. Und das Wort für unanklagbar ist ein interessantes. Passierten Sie schon einmal einen Zoll? Nun, heute ist es ja einfach. Ich denke, es dürfte das erste Mal sein, dass ich gestern aus Deutschland in die Schweiz kam und es war kein Schweizer Zollbeamter an der Grenze. Wenn das je geschehen ist, dann war es höchst selten. Von Frankreich nach Deutschland und Deutschland nach Frankreich, da kann es vorkommen, weil die EU im Formen ist, ja. Aber die Schweiz ist ja noch nicht dabei. Und die haben immer noch getreulich ihre Zollbeamten da. Aber wenn jetzt wirklich eine Zollkontrolle ist, dann kann es vorkommen, dass man aufgehalten wird, angehalten wird. Es kann vorkommen, dass man ein bisschen zu schnell fährt. Die meisten von uns sind zu jung, um die verschiedenen Stationen des Werdens eines einen Europas erlebt hätten. Es hat ja verschiedene Stadien gegeben. Ganz früher konnten sie noch kontrolliert werden, wenn sie das Land verließen. Zum Beispiel, wenn man nach Frankreich überquert, über den Rhein, konnten sie kontrolliert werden in Deutschland und dann wieder, wenn sie nach Frankreich kamen, von den französischen Kontrollbeamten, auch heute noch. Dürfen Sie nicht zu schnell in die Schweiz fahren, am deutschen Zoll. Es könnte sein, dass ein Deutscher Sie anhalten möchte. Ja? Er hat das Recht, kann sie, aber es kommt höchst selten vor. Aber ich bin einmal in die Schweiz, nach Frankreich gefahren, vor vielen Jahren, und es war dann schon so, dass man kaum kontrolliert wurde, und ich fuhr einfach verhältnismäßig zügig zur Brücke hin, um über den Rhein zu kommen. Und plötzlich merke ich doch, dass ich gerufen werde. Entweder habe ich noch was gehört oder im Spiegel habe ich was gesehen. Und der deutsche Zollbeamte wollte mich sprechen. Gut, ich bin zurückgestoßen. Ich wurde zurückgerufen. Ja. Je nach Land und Sitte und Kontrolle und Gesetz können Sie müssen Sie sehr vorsichtig sein, wie schnell Sie einen Zoll, eine Grenze passieren. Sie können zurückgerufen werden oder Sie können zweimal kontrolliert werden. Wenn wir über die Grenze in die Ewigkeit gehen, dann wollen wir nicht zurückgerufen werden. Wir wollen ohne weiteres mit einem gültigen Schein hinübergehen. Nicht wahr? Wir wollen uns hier schon auf das Ereignis vorbereiten, damit wir nicht zurückgerufen werden. Moment einmal, nicht so schnell. Bitte Ausweis und wie war das damals und so weiter und so weiter. Detaillierte Kontrolle. Ja. Nicht anklagbar, das Wort bedeutet nicht zurückzurufen sein. Ein schönes Wort, das sehr praktisch ist. Nicht anklagbar, es ist nichts da als Grund zu einer Anklage. Wenn das der Fall ist, dann kommen wir auch miteinander aus. Die zweite Zusage haben wir in Vers 9. Sie ist eine Zusage der Treue Gottes. Treu ist Gott, von welchem ihr gerufen wurdet, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesu Christi, unseres Herrn. Dieser Gott ist treu und wird sein Wort halten. Wer uns gerufen hat, wird uns ans Ziel bringen. Warum? Weil der Ruf das Ziel schon im Auge hat. Es ist wichtig für ein Heilsverständnis, das heißt für ein Verständnis des Evangeliums, des Heils in Christus, dass wir erkennen, wenn wir zu Christus gerufen werden, dass dieser Ruf schon den Himmel, die ewige Gemeinschaft mit Gott, im Blickfeld hat. Wir werden gerufen, wenn wir uns bekehren sollen, nicht nur um Vergebung zu bekommen oder dass wir weniger Probleme haben oder dass wir jetzt in eine schöne Gemeinde kommen. Nicht nur etwas Vordergründiges, es kann alles dabei sein. Sehr vieles davon ist dabei. Wir erleben sehr viel, manchmal sofort, wenn wir uns bekehren. Aber das ist nur der Anfang. Wenn Jesus Christus uns zu sich ruft, dann ist das der Anfang eines Weges, der in die ewige Gemeinschaft mit ihm führt. Der uns, wir wurden gerufen in die Gemeinschaft seines Sohnes. Und das ist eine bleibende Gemeinschaft. Ich will, dass sie, so betet Jesus, ich will, Vater, dass sie bei mir sind, dort sind, wo ich bin. Es gibt mehrere Stellen in der Schrift, die zum Ausdruck bringen, dass Gott uns gern bei sich hat. Das sind wohltuende Worte. Das können wir manchmal kaum fassen, nicht wahr? Gott möchte mich, Gott meint mich, ja, er will mich wirklich bei sich haben. Er genießt die Gemeinschaft mit mir. Ja, das sind grundlegende Worte, die schon den Weg in die richtige Richtung weisen. Und jetzt kommt der Apostel auf Probleme zu sprechen. Die ersten 9 Verse haben die Leser vorbereitet und jetzt steigt er in das Problematische ein. In Vers 10 beginnt der zweite Teil des Korintherbriefes und er geht bis zu Ende von Kapitel 6. Und dies ist der Hauptteil, mit dem wir uns in diesen Tagen beschäftigen, heute Morgen. Es geht hier um Missstände in der Gemeinde in Korinth, verschiedene Missstände. 1,10 bis 6,20. Erster Abschnitt. 1,10 bis Ende Kapitel 4, das heißt 4,21. Paulus spricht sich aus gegen das Parteiwesen in Korinth. Gegen das Parteiwesen in Korinth. Erster kleinerer Abschnitt, die Verse 10 bis 12. Sie enthalten einen Aufruf. Leider haben wir, es können auch neuere Übersetzungen sein, die leider immer noch dieses Wort beibehalten, ermahnen. Das Wort, das hier im Grundtext steht, bedeutet nicht ermahnen, kann das einschließen, aber ist nicht das Wort, das mit Ermahnen übersetzt werden sollte, sondern es ist das Wort für Aufrufen. Und der Zweck des Aufrufens kann sehr verschieden sein. Es ist dasselbe Wort, das für Trösten gebraucht wird. Und zwischen Trost und Ermahnung ist ein großer Unterschied. Ja. Da merken Sie schon, dass, wenn man das konsequent, konkordant mit Ermahnen übersetzen will, man in die falsche Richtung gehen könnte. Hier sollten wir besser übersetzen, ich rufe euch auf. Das ist positiv gemeint. Ich rufe euch aber auf, Brüder. Ein Aufruf. Den Inhalt dieses Aufrufes haben wir in Vers 10. Ich rufe euch auf, Brüder, bei dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, damit ihr alle dasselbe sagt und nicht Spaltungen unter euch seien, ihr aber aufeinander eingestimmt sein möchtet, in demselben Denken und in derselben Auffassung. Wir sollten hier Folgendes beachten. Es handelt sich in der Tat um einen Aufruf. Denn Paulus schreibt Gottes Wort. Es ist Gott, der hier ruft. Gott will nicht, dass wir in unserem Dreck und Schmutz umkommen. Er wird Probleme ansprechen. Aber er tut das in Form eines Rufes. Gott ruft uns zu. Er vergewaltigt uns nicht. Er schlägt uns nicht sofort, sondern beginnt mit einem zarten Ruf. Es ist in der Tat ein Aufruf. Das Zweite, das wir uns merken wollen, sind die Aufgerufenen. Wer wird aufgerufen? Paulus nennt sie Brüder. Das ist eine Motivation. So wie er den Sosthenes einen Bruder nannte, so nennt er die Geschwister in Korinth, wer immer es ist, zu welcher Partei er auch gehört. Er nennt sie alle seine Brüder. Nicht alle wollten ihn als Bruder haben. Einige zogen Apollos vor, ja? Andere Petrus. Paulus sagt, mach nix. Ja. Du bist mein Bruder, auch wenn ich nicht deiner bin. Ja. Das merken Sie, wie er sie anspricht, wie er an sie rantritt. Er nimmt sie alle auf seine Ebene. Er kommt nicht wie ein großer Apostel mit dem Stock, sondern als Bruder spricht er zu Brüdern. Dies ist schon ein Argument im Vorfeld für die Einheit. Denn hiermit ist gesagt, wenn sie Brüder sind, sind sie alle eine Familie. In Familien sollte man nicht zanken. Wenn sie Brüder sind, sind sie alle gleichwertig. Keiner besser als der andere. Wenn sie Brüder sind, sind sie alle geschaffen, alle erkauft, alle gerettet von Jesus Christus, alle gleichwertig. Wenn sie Brüder sind, sind sie alle besonders, speziell, wichtig, so wie Mitglieder in der Familie. Jeder für sich seine Art hat, etwas Besonderes ist, eine Mehrzahl in Einheit, Einheit in der Mehrzahl. Brüder spricht von Einheit und doch von Verschiedenheit. Paulus will, dass sie zusammen verbunden sind. Jeder ist speziell, jeder ist gerufen worden, jeder ist begabt worden, denken wir an Vers 7. Und dann merken wir uns, dass Paulus diese Anrede wiederholt in Vers 11. Er wiederholt diesen Ausdruck Brüder mit dem Eigenschaftswort meine Brüder. Er will es also wirklich ganz bewusst sagen und es soll bewusst aufgenommen werden. Ihr seid meine Brüder, das sollen sie wissen. Wir beachten ferner die Kraft dieses Aufrufes. Ich rufe euch aber auf, Brüder, bei dem Namen unseres Herrn oder durch den Namen. Paulus könnte eine Frage an die Korinther gerichtet haben. Haltet ihr Namen hoch? Der eine sagt, ich gehöre zu Apollos. Der andere sagt, nein, Paulus ist es. Ja, ich bin von Paulus, ich gehöre zu dieser Partei. Der andere sagt, ich bin ursprünglicher als ihr. Ich glaube an Petrus. Das ist der Vornehmere. Und so weiter. Halten Sie Namen hoch? Paulus hält auch einen Namen hoch. Ich rufe euch auf durch einen Namen. Den Namen Jesu Christi. Den Namen unseres Herrn. Herr steht hier in der betonten Stellung. Wir könnten schreiben, bei dem Namen unseres Herrn, Doppelpunkt, Jesus Christus. Er ist Herr. Dieser Name ist ein besonderer Name. Und wenn wir das bedenken, dann sollte alles Zanken zum Schweigen kommen. Bei diesem Namen rufe ich euch auf. Bei dem Namen Jesus Christus. Es ist nur ein Herr und er ist wirklich Herr. Wir beachten weiter den Zweck dieses Aufrufes. Wozu ruft er sie auf? Damit ihr und so weiter. Was jetzt folgt, ist zu vergleichen mit einem Brötchen. Oben Brot, unten Brot, drinnen auch etwas. Ja. Wir haben hier drei Schichten gleichsam. Oben eine positive Formulierung. Unten in der dritten Schicht eine positive Formulierung. Dazwischen, sehr schön verpackt, die negative Formulierung. O Gott, helfe uns, in rechter Weise Probleme anzugehen oder problematischen Menschen anzugehen. Ja. Mit ihnen, es will gelernt werden, mit anderen, die problematisch sind, umzugehen. Ich bin nur etwas fortgeschritten im Alter. Ich habe schon einige Personen gehabt, die Gott mir an die Seite stellten und die für mich ein Schleifstein war. Und Gott sagt, jetzt bleibst du einmal da. Und einer war sehr schwierig und dann hat der Herr mich dahin gebracht, wo ich sagen konnte, Herr, du darfst diese Person in meinem Leben behalten, solange du willst. Der darf bleiben. Er muss nicht weg. Ich habe einmal ein sehr drastisches Wort ausgesprochen in einer Gemeinde, in der ein Ehepaar zu Gast war. Vielleicht besuchten sie etwas regelmäßig diese Versammlung, ich weiß nicht, zu dieser Zeit, das kann sein, aber sie wohnten schon weiter weg. Und ich machte die Aussage, es gibt keinen Menschen auf der Erde, mit dem sie nicht auf engem Raum zusammenleben könnten. Das habe ich zweimal gesagt. Und später sagte mir der Bruder, ist ein guter Freund von mir geworden, er sagte, als du das sagtest, dann war das ein Wink vom Herrn. Sie hatten die Schwiegermutter im Haus. Und es war nicht nur eine schwierige Schwiegermutter, sondern gesundheitlich war es sehr problematisch. Und deshalb war auch ihr Wesen vielleicht etwas verändert, sie war sehr problematisch, menschlich gesehen unmöglich. Und sie wussten nicht, was sie machen sollten. Und sie nahmen dieses als ein Wort vom Herrn. Es ist möglich. Und wissen Sie, sie durften ihre Mutter zum Herrn führen. Und sie wurde getauft, bevor sie starb. Bald darauf ging sie in die Ewigkeit. Es war sehr, sehr schwer. Aber sie haben diese Jahre ausgehalten. Es lohnt sich, die Gnade, die reich ist, in Empfang zu nehmen. Als ich hierher kam, ich stieg in Stuttgart in die S-Bahn und gleich zusammen mit mir stieg eine Frau ein, die setzte sich nicht weit von mir, zwischen uns war niemand. Und sie war ziemlich gesprächig, fing sofort an, mit mir zu sprechen, wie wenn ich ein alter Bekannter war. Stellte sich heraus, sie war eine Christin, sie wollte hier zu einem Kurs über Islam an der Hochschule für Mission. Und wir kamen ins Gespräch. Ja, sagte sie, ich habe eine Bibelschule besucht. Aber dann kamen die Krisen, einige Krisen in meinem Leben und dann bin ich nicht so tätig gewesen. Aber sie hatte das Empfinden, die mussten auch sein, denn sonst könnte man wohl nicht so gut andere, die Probleme hätten, verstehen. Ich fragte sie, haben die Krisen, diese Probleme, sie näher zum Herrn gebracht oder weiter weg? Und da hat sie nicht sofort geantwortet. Und sie konnte auch nicht wirklich Ja sagen, aber sie antwortete schon eher in der positiven Richtung. Aber das ist die Frage, ja? Werden diese Probleme, Schwierigkeiten sind ja nicht immer Strafe, Die Frage ist nicht, habe ich gesündigt, sondern die Frage kann manchmal ist das die Frage, ja, wenn wir Schwierigkeiten haben, habe ich gesündigt. Und manchmal ist die Frage, die Gott will, dass ich mir stelle, werde ich jetzt sündigen? Ja, das ist die Frage. Werde ich vom Herrn lassen? Wird dieses jetzt dazu führen, dass ich weiter weg vom Herrn komme? Oder näher zum Herrn? Das ist die Absicht Gottes. Wie bei Hiob. Immer die Absicht Gottes, dass ich näher zu ihm komme. Ja, wo waren wir? Wir kommen zurück. Ja. Es ist immer Gnade da. Ja, wir sprachen von der Art und Weise, wie wir anderen uns annähern. Paulus hat hier eine sehr feine Art, oben positive Formulierung. Damit ihr dasselbe sagt, euer Reden soll in die gleiche Richtung gehen. Wir sind verschieden durch unsere Art, auch geistliche Art. Jeder hat seine Gnadengaben, dadurch sind wir verschieden. Aber das muss nicht trennen, das soll ergänzen, das soll zur Einheit führen. Die Gemeinde in Korinth ist reichlich versehen mit Begabungen. Aber die sollen nicht trennen. Sie tun es aber, Kapitel 14, ja. Aber sie sollen dadurch geeint werden, nicht auseinandergehen. Was sie sagen, soll in dieselbe Richtung gehen. Denn wir haben nur eine Botschaft. Und Petrus sagt in 1. Petrus Kapitel 4, wenn jemand die Gnadengabe des zum Reden hat, irgendeine Gnadengabe hat, die mit Reden zu tun hat, es gibt verschiedene, dann soll er Gottes Wort reden. In der Gemeinde, im Reich Gottes, darf nur etwas gesagt werden, das als Gottes Wort gilt. Das heißt, Bibelwort, auch wenn es anders formuliert ist, aber es muss immer Bibelwort sein, nichts anderes. Gemeinde Jesu bleibt zitierende Gemeinde. Die Botschaft ändert sich nie durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende. Eine Botschaft. Und diese eine Botschaft ist das Brot, wovon wir leben. Es gibt nur ein Manna. Das sollte uns nie eklig werden. Dieses Manna. So haben die Israeliten gesprochen, ja, und wurden bestraft. Und das eine Manna konnte doch so reichlich aufgetischt werden. So oder so, man konnte dies tun, man konnte das tun. Und wie reich ist doch das Wort Gottes. Aber es bleibt dasselbe Wort Gottes, 66 Bücher und nichts anderes. Es ist also möglich, in einer großen Vielfalt, aber sich ergänzendem Reichtum, immer in dieselbe Richtung hin zu reden und einmütig zu sein. Dass ihr alle dasselbe sagt, nicht immer dieselben Worte gebrauchen, das ist nicht, was Paulus meint, inhaltlich. Jetzt kommt die negative Formulierung, die verneinende Form. Und nicht Spaltungen unter euch seien. Es soll kein Riss sein, keine Beeinträchtigung der Gemeinschaft. Wir sollten dem Bruder nicht den Rücken kehren. Es sollte keine Spaltung sein. Ich rufe euch auf, Brüder, passt auf, dass kein Riss entsteht. Passt auf, wenn ihr merkt, da beginnt es zu, ja, es spannt sich etwas an, ja. Passt auf, dass nicht reißt. Wenn ihr miteinander sprecht und ihr seht eine Wolke am Horizont aufkommen, ja, im Gespräch, passt auf, lieber aufhören. Denn nicht jeder verkraftet alles. Das merkt man bald. Oh, ich habe eine Bemerkung gemacht, das verkraftet er. Ich muss vorsichtig sein, ja? Man sollte einen schnellen Blick haben. Feinfühlig sein, sagt Paulus. Feinen, schnellen Blick haben für die Schwachheiten, die schwachen Stellen des anderen. Mit Sanftmut einander begegnen. Feinfühlig ist das Wort, das Paulus Ende Kapitel 4 im Epheserbrief gebraucht. wo vom Heiligen Geiste redet. Nicht Spaltung in euch sein, ihr aber aufeinander eingestimmt sein möchtet. Eingestimmt, wie ein Klavier. Wissen Sie, dass dieses Klavier nicht eingestimmt ist? Das haben Sie nicht gehört, ne? Vielleicht ist ein Musiker unter uns, der das gehört hätte. Das best eingestimmte Klavier ist nicht eingestimmt. Warum nicht? Das liegt im Wesen der Schwingungen, Zahl der Schwingungen. Ja? Ein Instrument ist wesensmäßig auf eine Tonhöhe angelegt. Ein Klavier soll aber verschiedene Tonhöhen spielen können. Was macht man? Man stimmt die Saiten so, dass es ein Mindestmaß an Kollisionen gibt. Das normale Ohr hört nicht diese Dissonanzen. Und es klingt, wie wenn es harmonisch wäre. Ich kann C-Dur, D-Moll, was immer es ist. Man kann das spielen. Nicht ich, aber man kann das. Und es harmoniert immer, ja? Ist möglich, ja. Aber es sind Misstöne da. Manchmal denken wir, weil wir so mehr von der Toleranz leben als von der Gnade, ja, wir hätten Harmonie, aber lassen wir uns doch vom Heiligen Geist weiterführen und lassen wir uns die eigentlichen kleinen Dissonanzen aufdecken, damit wirkliche Harmonie ist, mit jedem, egal auf welcher Tonhöhe jemand ist, überall wirklich Harmonie ist, aufeinander eingestimmt sein möchtet, in demselben Denken. Aha, jetzt geht Paulus hinter das Sprechen der oberen Schicht. Wir sind jetzt bei der dritten Schicht, ja? Oben spricht in dieselbe Richtung, sagt dasselbe. Zweite Schicht, lasst keine Spaltungen da sein, kein Riss. Untere Schicht, kommt er wieder zurück. Positive Formulierung. Dieses Mal spricht er weniger vom Sprechen als vom Denken. Wenn das Denken einmütig ist, dann wird auch das Sprechen bald einmütig werden. Merken wir, es beginnt beim Gedanken gut. Und dann wird gesprochen. Und dann wird gehört. Und dann kommen die Folgen. In demselben Denken und in derselben Auffassung. Wir sollten wirklich alle einer Meinung sein. Toleranz ist die Höhe der Einheit der Welt. Gemeinde kann noch viel höher gehen. Gemeinde kennt eine ganz andere Einheit. Die Welt kennt eine organisierte Einheit. Wir kennen eine geborene, organische Einheit, die bewahrt sein will. In derselben Auffassung, dasselbe Denken. Das heißt nicht, dass wir alle Stereotypen sind. Wir müssen unterscheiden zwischen Ergänzendem und Kollidierendem. Wahrheit bleibt immer eine Wahrheit. Und wo Wahrheit in ihrer Vielfalt von Fakten da ist, ist immer Einheit, trotz der Vielfältigkeit der Wahrheit. Aber sie ist immer eine organische, mosaikähnliche Wahrheit. Ja? Mosaikbild. Eingestimmt sein möchte in demselben Denken und in derselben Auffassung. Jetzt kommt der Anlass des Aufrufes. Wir hatten den Inhalt in Vers 10. Jetzt kommt der Anlass des Aufrufes. Brüder, ihr sagt Schluss, wenn ich Schluss schließen soll, ja? Wie?
Noch 10 Minuten.
Ja, gut. Denn es wurde mir in Bezug auf euch angezeigt, meine Brüder, das darf es also geben, ja? Nicht einer böswilligen Art oder Weise. Das war nicht der Sinn der Geschwister von Chloe, dass hier jemand angeklagt würde. Es war eine Not. Christen, die unter der Not der Trennung leiden, dürfen davon sprechen. Als von einer Not aber, passen wir auf. Es will in der rechten Weise über Trennung gesprochen werden. Spurgeon betet einmal: Herr, hilf uns in heiliger Weise mit dem Unheiligen umzugehen. Ein sehr gutes Gebet. Hilf uns, Herr, in heiliger Weise mit dem Unangenehmen oder mit dem Unheiligen umzugehen. Mir ist angezeigt, sagt er, kann er offen sagen. Meine Brüder in Korinth, die Leute unter euch haben mir erzählt. Das darf also kontrolliert werden. Das war keine Anklage an die Brüder von Chloe, war auch keine besondere Anklage, weil von Hass und so weiter getragen, an die Korinther selbst, sondern es war eine Information, die von einer Not sprach. Von denen um Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich spreche von diesem, dass jeder von euch sagt. Alle Heiligen, alle Gerufenen, alle Christen in Korinth sprechen. Das tut auch jeder. Jeder Christ hat geliehene Identität. Da spielen die Jungs auf der Straße und dann gibt es mit einmal Uneinigkeit. Sie waren Freunde, mit einmal, wie schnell, das geht ja sehr schnell, da sagt der eine plötzlich: Wenn mein Papa nach Hause kommt, der wird dir etwas. Ja. Er hat geliehene Größe. Er selbst kann das nicht schaffen. Ja? Er wird nicht fertig mit seinem Freund, der ihm zum Feind geworden ist. Aber er beruft sich auf seinen Papa, seinen Vater. Jeder von uns bezieht eine gewisse Größe von anderswo. Wir sind teils eine Größe in uns selbst. Wir sind etwas, ohne dass jemand anders da wäre. Jeder von uns ist ein Abbild Gottes. Jeder von uns ist im Bilde Gottes geschaffen und ist als solches schon etwas Bedeutsames. Aber jeder von uns steht in einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft kann unseren Ruf kürzen oder ergänzen. Da ist jemand aus einem kleinen Ort berühmt geworden und dessen Name ist im Munde vieler. Und dann sagt jemand aus dem Dorf: Du, der kommt aus unserem Ort. Ja. Mit anderen Worten, ich gehöre zu dem Namen. Ja. Du solltest wissen, ich bin in seiner Nähe. Ja. Du solltest mich auch achten, weil ich ihn kenne. Ja. Das sage ich nicht so plump, ja. Aber das schwingt doch so mit. Ja. Wir wissen doch, was uns drängt, nicht wahr? Geliehene Größe. Und jeder von uns hat das. Und das ist nicht notwendigerweise verkehrt. Wir leben alle zum Teil von geliehener oder geschenkter. Wir haben einen geschenkten Ruf, den wir nicht selbst verdient haben. Das kommt aus der Verbindung, die wir haben. Und so redet jeder in Korinth. Jeder. Und so redet jeder Christ. Früher oder später hat jeder Christ ein Bedürfnis, sich zu ergänzen, mehr zu sein, nur als was er ist, und er darf das. Jeder von uns ist etwas in sich selbst, aber auch Kraft der Gemeinschaft, die er hat. Ich gehöre zu dieser Gruppe, ja? Team, ja, diese Mannschaftsidee. Im Sport lebt man praktisch davon, ja? Es wird sehr stark gefördert, oder politische Parteien, wenn sie intakt sind. Dann wird diese Loyalität gefördert. Du musst wissen, du gehörst zu uns. Ja? Oder in Familien sogar kann man es vielleicht nicht mehr so häufig heute als früher, aber da konnte ein Vater sagen: Du, die Jansens machen das nicht. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Vater das mal gesagt hat. Chrysos, nachher, ja, Thomas, die Chrysos machen das nicht. Die Kinder wachsen auf mit dem Bedürfnis, so zu sein wie die anderen, ja? Und plötzlich setzt der Vater eine Grenze. Deine Identität ist hier, nicht dort. Und jetzt ruft Paulus auf. Moment einmal, du hast dort deine Identität. Komm hier, hier ist deine Identität bei Jesus. Aber jeder spricht so. Und in Korinth ist es so weit gekommen, dass einer sagte, ich bin des Paulus. Übrigens, das Ich ist betont. So weit kommt es, wenn man Ich in den Vordergrund stellt. Ja? Man spricht zwar zum Paulus, von Paulus, ja, aber im Grunde bin ich gemeint. Ja? Ich bin des Paulus. Ja? Man holt sich Popularität von über Paulus. Ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich des Käfers, ich des Christus. Nun, die zu Christus gehörten oder die sich seines Namens rühmten, die taten recht daran. Das war richtig so. Nur kann man das so oder so sagen. Man kann sagen, ich gehöre Jesus. Oder man kann sagen, ich gehöre Jesus. Ja. Du gehörst Paulus? Ich nicht, ja. Man sieht also herab auf die anderen, ja. Die Frage ist, wie bekunden wir unsere Treue zu Jesus? Wir können das Rechte sagen, das Richtige sagen. Wir können es vielleicht falsch betonen oder zum Ausdruck bringen. Es ist nicht ganz klar, wie Paulus das hier meint. Aber ich möchte nicht so weit gehen wie manche Ausleger und das schon gleich, daraus schon gleich noch eine Partei machen. Nein, jeder sollte sagen, ich bin des Christus. Nur, wir wissen aus der Erfahrung, dass man auch hier streiterisch sein kann. Auch hier parteiisch sein kann. Aber es muss nicht so sein. Jeder spricht so. Zum Schluss dieses Abschnittes, alle Parteiungen sind Sünde. Alle Parteiungen sind Sünde. Sie gehören nach Galater 5, 19 und 20 zur Frucht, oder Entschuldigung, zur Frucht des Fleisches. Oder zu den Werken des Fleisches, Entschuldigung, zum Wesen des Fleisches. Sie kommen vom menschlichen Denken her. Und nicht vom geistlichen Denken, vom Geist Gottes. In den Versen 13 bis 31 haben wir die Argumente gegen das Parteiwesen. In den Versen 10 bis 12 hatten wir den Aufruf. In den Versen 13 bis 31 haben wir die Argumente. Lassen Sie mich diese noch kurz geben zum Schluss. Vielleicht können wir heute Nachmittag auf das eine oder das andere zurückkommen, aber ich möchte sie grundsätzlich genannt haben, bevor wir schließen. Sie sind sehr einfach. Vers 13 Anfang. Die Person Christi ist ein Argument gegen Parteiwesen. Ist Christus aufgeteilt worden? Wir sind jedoch eins mit ihm geworden, ein Leib mit ihm. Ist er plötzlich aufgeteilt? Die Person Christi ist unzertrennlich. Zweites Argument, in Vers 13 Mitte, der Tod Christi. Wurde Paulus für euch gekreuzigt? Gekreuzigt wurde jemand. War es Paulus? Nein, es war Christus. Mit diesem Satz, mit dieser Frage, macht Paulus aufmerksam auf Golgatha. Denkt doch nach, ihr in Korinth. Jemand ist gekreuzigt worden. Jemand hat den Tod in schmachvoller und schmerzvoller Weise erlitten, damit ihr erkauft würdet. Er hat sich euch erkauft. Und jetzt macht ihr so unter euch. Geziemt sich das? Das Kreuz Christi, der Tod Christi. Drittes Argument. Beginnend mit Vers 13 und es geht zu Vers 16, bis Vers 16. Die Taufe Christi. Oder wurdet ihr auf den Namen von Paulus getauft? Taufe bedeutet oder ist ein Zeichen von Jüngerschaft. 1. Korinther 10 steht geschrieben, dass Israel auf Mose getauft wurde. Das heißt, durch den Durchzug durchs Schilfmeer auf Mose verpflichtet wurde. Durch die Taufe sagt man, ich will ein Jünger Jesu sein und bleiben. Und Paulus fragt, wurdet ihr auf Paulus verpflichtet? Ich habe euch nicht einmal getauft. Und ihr wollt meine Jünger sein? Nee. Die Taufe spricht von Jüngerschaft und ihr wurdet getauft. Aber auf wen? Auf Christus. Diese Taufe spricht, ist ein Argument für Einheit. Ich danke Gott, dass ich keinen von euch taufte, außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sage, ich hätte auf meinen Namen getauft. Aber auch das Haus des Stephanus und so weiter. In Vers 17 haben wir ein viertes Argument, die Sendung Christi. Wozu sind wir in der Welt? Wozu ist Paulus auf der Welt? Was ist seine Aufgabe? Eine Partei zu gründen? Parteiwesen zu fördern? Denn, Begründung, Christus sandte mich nicht zu taufen, sondern die gute Botschaft zu sagen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi nichtig gemacht werde. Merken Sie, wie der Egoismus hier angesprochen wird? Niemand darf sich rühmen. Christus hat uns gesandt, damit seine Ehre vermehrt werde, durch die Botschaft von Christus, und die ist das fünfte Argument in den Versen 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die gerettet werden, dabei sind, ins Heil zu gehen, das ewige Heil, ist es Kraft Gottes. Denn es ist geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten, und den Verstand der Verständigen hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Debattierer dieser Weltzeit? Machte Gott nicht die Weisheit dieser Welt zur Torheit? Da wird die Philosophie der Griechen zunichte gemacht. Die Botschaft Christi scheint den Menschen Torheit zu sein, aber sie ist, wenn man sie richtig entdeckt, die Weisheit, die in die Ewigkeit hinein rettet. Und diese Botschaft, Kraft ihrer Kraft, ist ein Argument für die Einheit unter den Gläubigen. Das geht bis zu Vers 25. Dann in den Versen 26 bis 28 haben wir das sechste Argument, die Gemeinde Christi. In ihrem Wesen. Denn ihr seht euer Gerufensein an, Brüder, dass nicht viele Weise nach dem Fleisch da sind. Nicht sehr, wie soll ich jetzt das sagen? Ermutigend, oder? Wisst ihr, Gründer, wenn ihr mal ehrlich seid, ihr seid doch gar nicht so große Leute da. Wo kommt ihr denn alle her? Die meisten von euch hatten doch einen sehr kümmerlichen Werdegang, nicht wahr? Und jetzt wollt ihr euch groß tun mit unserem Namen? Und wer sind wir? Das wird eine der nächsten Fragen sein. Wer sind wir? Ja. Wer seid ihr denn eigentlich? Ihr seid nichts. Und das ist ein Argument. Aber sie sind etwas. Und wer hat sie so gemacht? Gott. Und da sind sie alle auf einer Ebene. Jemand hat gesagt, der Boden auf Golgatha ist eben. Keine Treppen. Keiner steht höher als der andere dort. Der Boden bei Golgatha ist ganz eben. Da steht jeder auf derselben Ebene. Nicht viele Weise nach dem Fleisch da sind. Nicht viele mit Können. Nicht viele von Geburt vornehme. Sondern das Törichte der Welt erwählte sich Gott, damit er die Weisen beschäme, und das Schwache der Welt erwählte sich Gott, damit er das Starke beschäme. Ihr wart doch lauter Schwache. und das von Geburt Niedrige der Welt, und das Verachtete erwählte sich Gott, und was nicht ist, damit er das, das ist, zunichte machte, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Und da sind wir beim letzten Argument, 29 bis 31. Der Gott Jesu Christi ist das höchste Argument für die Einheit. Gott soll gerühmt werden, aber aus ihm ist es, dass ihr in Christus Jesus seid. Er hat es getan, der uns Weisheit wurde von Gott. In Christus haben wir alles. Wollen wir uns seiner rühmen? Wollen wir uns Gottes, des Herrn, rühmen? Das sind kräftige Argumente, die man ins Feld führen kann, wenn es beginnt zu rütteln, etwas zu knistern in der Beziehung der Christen untereinander.